Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger und ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus Berlin zugeschaltet, der Filmemacher Rüdiger Sünner. Rüdiger, bist du mit in der Leitung?
Ja, ich bin da. Hallo, Tom.
Hallo Rüdiger, schön dich zu hören. Wir haben dich eingeladen, weil du gerade in Berlin mit deinem neuen Film rausgekommen bist, der gleichzeitig auch begleitet wird von einem Buch, beides zum Künstler Josef Beuys. Und du hast deinen Film und dein Buch Zeige deine Wunde genannt, mit dem Untertitel Kunst und Spiritualität bei Josef Beuys. Du bist ein Filmemacher, du hast mittlerweile Filme über Mystik und Widerstand, über Doris Zölle gemacht, über Nachtfahrten, über C.G. Jung, über das kreative Universum, einen Film über Anthroposophie und Rudolf Steiner und auch einen Film über das romantische Deutschland oder die romantische Phase in der deutschen Geistesgeschichte. Zwei Fragen. Warum Josef Beuys als Film für dich? Und warum der Titel Zeige deine Wunde?
Ja, das sind immer schwierige Fragen, warum man jetzt gerade ausgerechnet diesen Film macht. Manchmal passiert sowas ganz seltsam. Ich war vor 2 Jahren mit meiner Freundin in Estland und am Ende der Reise haben wir in einem Café in Tallinn gesessen. Und ich dachte, ich freue mich jetzt aber auch wieder auf zu Hause, wo man schön mal wieder was lesen kann. Dann kommt der Herbst und so weiter. Und dann dachte ich, das Buch von dem Hans-Peter Riegel war ja im Gespräch in dem Sommer 2013. Und dachte ich, das lese ich mal. Und während ich das gelesen habe, habe ich eine große Lust bekommen, einen Film über Beuys zu machen, weil ich sozusagen eine andere Haltung verspürte als die in dem Buch. Aber man kann jetzt trotzdem nicht sagen, das Buch war der Auslöser, weil, wie ich das ja im Buch auch beschreibe und im Film zu sehen ist, gleich am Anfang, verfolgt mich Beuys schon Jahrzehnte, möchte ich sagen. Ich fange ja den Film an, als ich als 16-Jähriger das erste Mal in diese Installation Das Rudel gerate und das dann mit nach Hause trage und am Mittagstisch mit keinem darüber spreche, wie ein Geheimnis, das hüte für mich und dann in der Nachfolgezeit versuche zu verstehen, was ich da überhaupt gesehen habe. Und später habe ich den Beuys aus den Dokumenten dann gesehen, war fasziniert von der Honigpumpe, von den 7000 Eichen und habe auch mal auf meiner Online-Zeitschrift Atalante über ihn was gemacht. Und so ist er immer schon bei mir. Und als ich jetzt den Film anfing oder anfing, das Buch zu schreiben, habe ich gemerkt, dass eben da meine ganzen Themen drin sind. Das war völlig verrückt. Da ist die Romantik drin, da ist die Anthroposophie drin. Da ist auch die Naturwissenschaft drin, weil Beuys hat sich sehr dafür interessiert. Die Mystik, die Archetypen, C.G. Jung ist da auch drin, weil Beuys ja auch mit Urbildern arbeitet, wenn man so will. Und so floss das habe ich dir schon im Vorgespräch gesagt, als ich das Buch schrieb, floss das so aus mir raus. Und es war irgendwie das Natürlichste der Welt, jetzt darüber einen Film zu machen und eben auch so ein Buch zu schreiben, was also erstaunlich leicht ging. Und Zeige deine Wunde war von Anfang an klar, weil das ist natürlich sehr schwer, einen Titel zu finden für einen Beuys-Film. Sehr schwer. Und
Könnte
aber diese
zeige.
Installation, die hat das irgendwie auf den Punkt gebracht. Oder da war so viel drin in diesem Zeige deine Wunde, was dann auch in dem Film an anderen Werken gezeigt wird, dass mir das ein guter Titel erschien.
Könnte zeige deine Wunde nicht auch ein sehr eindringlicher Titel zu Beuys überhaupt sein? Ich meine, auf dem Cover sowohl von deinem Buch als auch von der DVD deines Films ist ein Porträt von Beuys. Und es ist eigentlich ein typisches Porträt, das es in vielen Variationen gibt. Und der Mann, der einem hier sehr eindringlich mit einem äußerst tiefen Blick entgegenblickt, hat etwas unheimlich Fragiles, Feines, aber auch Verletztes. Ist das etwas, was Beuys zu einem guten Teil auch ausmacht und was auch Beuys Kunst und vielleicht auch Beuys Spiritualität zu einem guten Teil ausmacht?
Ja, ich finde das Foto übrigens gar nicht unbedingt ein repräsentatives. Ich habe das auch erst ganz spät entdeckt. Ich kannte vorher viele, viele andere Fotos. Der ist oft auch so als Macher, der guckt oft so als Macher, so sehr selbstbewusst, sehr asketisch. Oder lacht auch. Es gibt wunderbare Fotos, wo er so laut lacht. Oder diskutiert mit Menschen. Aber diese verwundbaren Augen auf dem Foto, die haben mich also sofort, wie soll man sagen, erreicht und erschüttert. Und ich war dann ganz froh, dass man dieses Foto auch für einen erschwinglichen Preis bekommen konnte, weil zu meinen Erfahrungen bei den Dreharbeiten gehörte auch dazu, wie viel Geld mit Beuys verdient wird, an allen Ecken und Enden. Mhm. Man zum Teil abnorme, abartige Summen zahlen muss, wenn man bestimmte Sachen haben will, die man überhaupt nicht bezahlen kann. Also das ist eben ein berühmter Name, wo eine riesen Schar von Leuten dranhängen, die also natürlich Geld damit machen. Und dieses Foto, was eigentlich ein entlegeneres Foto ist, konnte ich dann eben erwerben, ich konnte es mir leisten für das Cover, für das Buch, für die DVD. Man muss ja dann mehrere Rechte erwerben. Mhm. Und dieses Foto ist eines der schönsten überhaupt, weil es diese ausgesprochene Verletzbarkeit und Dünnhäutigkeit von ihm so gut zeigt. Und Verletzbarkeit ist für mich auch ein Schlüssel zum ganzen Werk von Beuys. Mhm. Ja, ob man diese armen Dinge in den Vitrinen, nenne ich das mal, diese armen Gegenstände, diese abgelebten, rostigen, verschmutzten, gebrauchten, zum Teil Alltagsgegenstände, die er da so liebevoll zu neuem Glanz erscheinen lässt, wie er das gruppiert, oder ob es seine, möchte ich sagen, zärtlichen Aktionen mit Tieren sind, mit dem Hasen, mit dem Kojoten. Tiere sind ja auch eine Wunde der Gesellschaft, wenn wir uns die Massentierhaltung angucken oder wie viele Küken da geschreddert werden am Laufband, dann sehen wir, dass das immer noch auch ein großer verletzbarer Teil unserer Zivilisation ist und so deute ich auch seine Tieraktionen zum Teil. Und das ist eben alles wunderbar in diesem Foto versammelt und zusammen mit dem Titel, das ist natürlich auch ein Glücksfall, da ist man unheimlich glücklich, wenn plötzlich ein Grafiker einem daraus was macht, mit dieser roten Schrift, und das passt so wunderbar zusammen. Also es war richtig ein toller Treffer eigentlich.
Absolut. Ich habe jetzt in den letzten Wochen dein Buch gelesen und mir heute noch deinen Film angesehen. Und gerade schon beim Buch, aber jetzt erst recht beim Ansehen heute deines Filmes, ist mir etwas aufgefallen, wo ich dich dazu fragen wollte. Es gibt ja sowas wie einen Gründungsmythos des Künstlers Beuys, den er selbst in die Welt gesetzt hat. Ursprünglich als wahre Geschichte, mittlerweile ist es eher als Mythos, der so nicht ganz zutrifft. Es ist die Geschichte, wie er als Stuka-Flieger im Zweiten Weltkrieg, als Sturzkampfbomberflieger, eine extrem aggressive Waffe der deutschen Kriegsführung, auf der Krim im Jahr 1944 abgeschossen wurde. Und so ist die Geschichte, wie er sie erzählt hat. Aber mittlerweile meint man, dass es eher Teil der künstlerischen Gestaltung von Beuys, einen solchen Mythos von sich zu erzählen, dass er von Krim-Tataren über mehrere Wochen dort nach dem Absturz gesund gepflegt worden ist und die Materialien, für die Beuys ja auch bekannt ist, Filz und Fett, hat er auch mit dieser Heilungsgeschichte in Zusammenhang gebracht. Aber etwas ist heute mir besonders hängen geblieben, dass er gesagt hat, dass das und dann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als er vom Ausmaß des Schreckens der Nazi-Herrschaft, vor allem von Auschwitz, erfahren hat, was ihn unheimlich verstört hat, dass ihn das erst zum Künstler gemacht hat. Jetzt ist Beuys ja immer auch ein sehr verstörender Künstler gewesen. Siehst du hier eine direkte Verbindung mit Beuys, ein deutscher Künstler, der prominenteste deutsche Künstler der Nachkriegszeit, weltweit anerkannt als einer der wichtigsten Künstler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts? Gibt es diese Verbindung mit der deutschen Geschichte, der Verstörtheit der deutschen Geschichte, der Verletztheit eines sensiblen Mannes, der in die Maschinerie dieser Geschichte geraten ist, und auch des Heilungsversuches des Schamanen Beuys, der ein Leben lang versucht hat, mit solchen und ähnlichen Dingen Kunst zu machen, etwas zum Ausdruck zu bringen?
Ja, naja, ich würde natürlich sagen, die Verletzbarkeit, die geht ja viel weiter zurück. Das ist ja gar nicht, das ist so dieser prominente Punkt, dieser Absturz natürlich. Mhm. Wenn man sich vorstellt, das ist natürlich traumatisch, wenn man ein Flugzeug abstürzt. Aber dieses Objekt Badewanne, was in dem Film drin ist, also diese berühmte Kinderbadewanne, die voll und voll beklebt ist mit Mullbinden und Pflastern, und in den Mullblinden sind Blutreste zum Teil noch drin. Und da sind komische kleine weiße Stäbchen, hängen an den Pflastern mit spitzen Kanten, wo man gar nicht genau weiß, was das soll. Also ein fürchterliches Objekt da im Münchner Lehnbachhaus, das man ja zusammen lesen muss mit Beuys Aussage, dass seine Geburt schon eine Ausstellung mit Heftpflastern zusammengezogener Wunde war. Mhm. Also er hat überhaupt sein ganzes Leben als eine Folge von Ausstellungen bezeichnet. Ja, der hatte so eine poetische Biografie mal geschrieben, das heißt Lebenslauf, Werklauf, wo er dann schreibt er immer eine Jahreszahl, also die Geburt fängt dann an mit diesen Heftpflastern, mit dieser zusammengezogenen Wunde, und dann schreibt er als 5-Jähriger Ausstellung am Grab des Genghis Khan, oder irgendwie mit 10 Jahren Ausstellung Heidekräuter und Heilkräuter. Also der gibt gar keine Biografie, ich bin dann geboren, zur Schule gegangen, hier das und das gemacht, sondern von der Geburt an sind das alles schon Gestaltungsversuche. Mhm. Ja. Und deswegen setze ich dieses Ganze mit dem Trauma und mit der Wunde viel früher an. Er hat auch mal gesagt in einem Interview, in seiner Kindheit war es um ihn herum finster. Was immer das heißt, das ist eine ganz schwierige Sache, weil zum Beispiel gibt es ja Kritiker, die ihm vorwerfen, dass er sich nie kritisch gegenüber seiner HJ-Zeit geäußert hat. Mhm. Der war natürlich in der HJ und war auch freiwillig Pilot, der wollte gerne Pilot sein, der ist ja nicht dazu gezwungen worden. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, was heißt finster, der hat ja alles mitgemacht und so. Aber ich glaube, das ist zu einfach. Man kann ja nicht einem 12-Jährigen vorwerfen, dass er in der HJ war und dass er im Rückblick vielleicht sogar dann sagt, ja, da haben wir natürlich auch Wanderungen gemacht und Geländespiele wie bei Pfadfindern, und das hat uns Jungs damals auch Freude gemacht. So hat er darüber gesprochen, er hat da ganz frei darüber gesprochen. Und das heißt, was er nun mit dieser Finsternis meint, das finde ich sehr interessant, aber ich kann mir vorstellen, dass er eigentlich immer schon ein relativ einsames Kind war. Das sieht man an seinen Schilderungen über die Natur, wie er da am Niederrhein sich verloren hat in diesen wasserreichen Rheinarmen und so weiter, und hat da Frösche gesammelt und Tierskelette und alles sowas, und hat sich ganz stark, das war wie so ein Fluchtraum, glaube ich, die Natur und die Mythologie auch gleich, weil Kleve war, da herrschte so dieser Lohengrin-Schwanen-Mythos über dieser Stadt, und das hat ihn gleich fasziniert. Das heißt, ich sehe, wenn ich das in Verbindung mit dieser Badewanne, mit den Heftpflastern sehe, sehe ich auch diese Kindheit schon als eine relativ einsame und auch verletzte schon. Ohne dass er das konkret sagt, was da war. Mhm. Aber diese Wanne, die zeigt, da ist nicht ein Kind liebevoll gebadet worden, ja, sondern hat auch gelitten, vielleicht unter Schlägen, ist abgeschrubbt worden mit kaltem Wasser, also wie das damals üblich war, du musst stark sein, du musst ein harter Mann sein, du musst da durch. das verkörpert alles für mich, diese Badewanne, die ein unglaublich anrührendes Kunstwerk von ihm ist. Und ja, das ist natürlich auch alles ein Teil deutscher Geschichte. Und der Absturz ist eben eine Episode. Später die große Depression, die große Krise in den 50er Jahren, auch eine große Verwundung, die dazukommt. Und so sehe ich da verschiedene Etappen. Ob er jetzt ein explizit deutscher Künstler ist, sowas ist immer sehr schwierig zu beantworten, weil er sich ja auch zu anderen Kulturkreisen, zu den sibirischen Schamanen, zu den Kelten hingezogen gefühlt hat. Aber eben auch zur deutschen Romantik. Also das würde ich sagen, ist ein ganz starker geschichtlicher und kultureller Bezug ins 19. Jahrhundert.
Was würdest du sagen, wenn man einfach die Frage so platt an dich stellt, wer ist Joseph Beuys und was macht ihn als Künstler so bedeutsam?
Wer ist Joseph Beuys? Entschuldigung, das ist für mich nicht zu beantworten. Ähnlich wie die Frage, wer ist Rudolf Steiner? Das sind zwei hochrätselhafte Menschen. Ich weiß nicht, wer Joseph Beuys ist. Ich bin ja im Oktober war ich in dem Block in Darmstadt, der Block Beuys, einer der größten Ausstellungen von ihm mit diesen Vitrinen. Mhm. Und das hatte ich noch nie gesehen, weil die Ausstellung 7 Jahre lang geschlossen war. Und ich hatte da Zeit, ich hatte das Glück, mit einer Kamera immer nur montags an den publikumsfreien Tagen da drehen zu dürfen. Da war ich völlig alleine immer in diesem ganzen Sehel, mehrere Stunden. Und ich habe mein ganzes Leben lang noch nie so eine rätselhafte Ausstellung gesehen. Mhm. Also was der da alles sammelt, was er gruppiert, die Materialien, ich kann das alles überhaupt nicht erklären. Und trotzdem komme ich auch nicht davon weg. Das berührt mich alles. Ich muss mir das alles genau ansehen. Und das Tolle ist ja, wenn man mit der Kamera Großaufnahmen macht, dann geht man ja nochmal ganz anders an die Gegenstände ran. Mit einer ganz anderen Sorgfalt die ganzen Einstellungen komponieren, welches Licht setzen und so. Und da ist man so intim mit irgendwelchen kleinsten Dingen zusammen. Und ich habe gedacht, was ist das hier? Das ist sozusagen das Haus dieses Mannes, ja, dieser Block Beuys. Das ist sein Haus. Ich habe sozusagen sein Haus betreten. Und dieses Haus ist von den allerseltsamsten Dingen angefüllt. Wie ich das bei keinem anderen Künstler, Giacometti kommt vielleicht ein bisschen in die Richtung, auch in seinem Geheimnisvollen, mit diesen langen, dürren, schreitenden Figuren. Aber ich kann dir einfach die Frage nicht beantworten, wer Joseph Beuys ist. Es ist ein hochrätselhafter Mann, mit dem ich bis heute zu tun habe, mit dem ich bis heute ringe, den ich bis heute versuche zu ergründen. Und deswegen macht man auch am Ende so einen Film.
Ja, aber wenn ich da ein bisschen nicht locker lassen darf, warum? Ich meine, du hast jetzt mehrmals wiederholt, wie sehr dich Beuys auch irritiert und wie du ihn auch als rätselhaft empfindest. Aber du sagst immer auch dazu, du kommst davon auch nicht los. Und du sprichst, und das hast du auch im Vorgespräch erwähnt, wie Beuys etwas ist, was du schon Jahre mit dir herumträgst. Das Erlebnis, dass Beuys dich irritiert, das wirst du mit vielen teilen, die Beuys kennen. Beuys ist bekannt dafür, dass er eine ganze Generation, würde ich mal sagen, jedenfalls viele davon, einfach nur stark irritiert hat. Aber was ist das, dass man von ihm meint, auch nicht loszukommen?
Ja, das sind natürlich viele Dinge. Das ist schon mal zum Beispiel sowas, dass ich nichts von dem eklig finde. Ja, es gibt ja Leute, ich habe das auch im Museum erlebt, die stehen da sagen, ist ja ekelhaft, ist ja eklig. Ich meine, der hat ja auch, was weiß ich, Knochen liegen da und Zehennägel und irgendwie verrostete also verkohlte Würste und verrostete Blechteile und alles sowas. Und schon als ich das Rudel da gesehen habe mit 16, da ist auch ein uralter, rostiger VW-Bus steht da drin. Mhm. Im Museum, wo diese Schlitten rauskommen, auf denen sind die Filzdecken und Taschenlampen drauf befestigt. Ich weiß noch genau, da waren auch Leute, das war 1968, 1969 oder so, da waren Leute, ich weiß das noch ganz genau, kopfschüttelnd, was soll denn der Quatsch und so. Ja, zwei Blicke und raus. Und irgendwann war ich da ganz alleine. Ich war da eine Stunde oder so, ich immer wieder drum rumgegangen und ich habe immer die Leute nur kommen und gehen sehen. Ja? Ja. Damals war das wirklich ungeheuer provokativ. Und ich fand da eine Wärme dabei, zum Beispiel, und eine Wärme und eine Magie und eine, ja, eine geheimnisvolle Vieldeutigkeit, die mich auf so eine Reise geschickt hat. Ich war plötzlich in einer kahlen, leeren Landschaft, wo ausgesetzt, wo der Bus ausgesetzt war und Unglück passiert ist und wo ich nicht wusste, ob diese Schlitten jetzt von Helfern, ja, jetzt wie der Absturz mit dem Flugzeug, wenn ich die Bilder sehe, ja, in den Alpen, diese Helfer da runtergehen und da ist es kalt und da unten sind Leichenteile und sind die Flugzeugteile und keiner kommt richtig dahin. Diese Menschen sind nicht nur gestorben, sondern die sind auch noch in eine völlig entlegene Spalte gestürzt, wo eigentlich überhaupt keine Helfer hinkommen kann. Mhm. Komischerweise musste ich da neulich auch an das Rudel denken, weil ich hatte so ganz ähnliche Empfindungen des völligen Ausgesetztseins in der Wildnis und wusste auf einmal nicht mehr, in manchen Installationen sind die Taschenlampen auch an, dann funkeln die so. Da dachte ich, das sind Augen von Wölfen und jetzt kommen die Wölfe. Jetzt ist Schluss, gleich ist Schluss, kommen die Wölfe. Dann dachte ich wiederum, nein, das sind ja Taschenlampen. Das ist ja Licht. In der Nacht hast du Licht. Da können die Wölfe gar nicht kommen. Also das ging zwischen Rettung und Ausgesetztsein, zwischen Kälte und Wärme immer hin und her. Vor allem eben sehr stark emotional. Das sind alles Emotionen und Bilder eigentlich. Und selten, auch heute bin ich Filmemacher, früher war ich das ja noch nicht, selten hat mich ein Künstler so, hat solche Filme in meinem Kopf erzeugt, die sehr lebendig sind, die immer auch eine große Wärme haben und sowas ist ja anziehend, da kommt man ja nicht von weg. Mhm. Es gibt auch sehr kühle Kunst. Heute gibt es ja sehr viele Videokunst und wenn ich heute auf eine Documenta gehe, habe ich oft auch den Eindruck von einer großen Kühle in der Kunst. Mhm. Und Beuys hat einen Wärmeton dabei. Mhm. Und das ist etwas, bei aller Verstörung und Irritation ist das auch was sehr Anziehendes.
Beuys hat auch den Ruf, und den hat er auch selber gepflegt, ein Heiler und ein Schamane zu sein. Und Wärme spielt in seiner Symbolik ja eine große Rolle. Eine seiner bekanntesten Aktionen war ja auf der Documenta diese Honigpumpe, die durchaus auch als Wärmestrom zu verstehen war, die er da durch diese riesige Kunstausstellung gepumpt hat. Und die Materialien, mit denen er berühmt geworden ist, Filz, und es ist nicht nur sein Filzhut, sondern Filz ist ein Material, das eine große Bedeutung für ihn hat, oder auch einfach Talg, Fett. Es hat alles diesen Wärmeaspekt. Ist das auch Teil seiner spirituellen Seite, dieses schamanisch heilend Wärmende? Ist da so eine metaphysische Heilarbeit, die da auch passiert?
Da habe ich jetzt in den letzten Tagen viel drüber nachgedacht, was eigentlich das mit dem Heiler bedeutet und was auch dieser Wärmebegriff bedeutet. Und ich weiß es mal, was es alles nicht bedeutet. Beuys ist ja kein Doktor, der mit einem Arztkoffer rumrennt, ja, und uns irgendwie Pflaster auf die Wunden klebt und uns verarztet. Das macht er nicht. Und es ist auch keiner, der eine Ayurveda-Klinik hat, wo die Leute mit Öl beträufelt werden und meditieren und sowas, macht er auch alles nicht. Mhm. Er hat auch gar nichts, finde ich, mit dieser kuscheligen Esoterik-Wellness-Healing-Sache zu tun, die man heute, ja, ich will das gar nicht abwerten, für viele Leute ist das vielleicht was sehr Schönes, aber das ist das alles gar nicht. Und da bin ich irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass die eigentliche Wärme ist so eine, ersetzt etwas in meinem Kopf, im Denken und im fühlt in Bewegung, durchaus auch im Denken. Und zwar ersetzt etwas in Bewegung, was er will ja aus der Erstarrung in den Fluss, auch mit dem Fett. Wenn das gewärmt wird, zerfließt es, wird von der einen Form zu einer anderen Form. dasselbe interessiert den bei den Bienen. Da gibt es diese kristallinen Wabenstrukturen, das ist eine feste Form, und der Honig, das ist wieder der Fluss. Und er will eigentlich durch die Konstellation seiner Materialien, will er in uns, in unserem geistig-seelischen Leben etwas in Bewegung setzen, wo er den Verdacht hat, da könnten Verfestigungen sein. Das nennt er manchmal Intellektualismus, wie auch immer, Materialismus. Aber wenn man das mal, jeder kennt das ja, dass er irgendwie feste Vorstellung von was hat, kommt nicht davon weg. Und dann wird man durch irgendwas in Bewegung versetzt. Das kann auch durch Musik sein. Das kann auch durch eine Provokation sein. Und Beuys macht es auch über Provokation. Deswegen ist es eben überhaupt kein Kuschel-Esoteriker. Mhm. Er provoziert ja bis heute, und zwar vehement. Und dann entsteht so etwas, das möchte ich mal als Reibungswärme, ja, bezeichnen. Indem ich mich, meine Fantasie sich reibt an dieser Zumutung, das aber irgendwie eine schöne Zumutung ist, von diesen ganzen Materialien, kommt in mir was in Fluss, also in Bewegung, und ich erlebe das als Wärme. Weil irgendwie etwas Erstarrtes in Bewegung kommt, ich merke, ich lebe, ich komme auf neue Ideen, meine Kreativität ist angesprochen, ich bin total lebendig, und das ist ein Wärmeimpuls. Und so dachte ich, das ist sein Wärmebegriff durch diese neue Gruppierung von bekannten Materialien, so könnte man es ja sagen. Die Materialien sind ja alle bekannt, aber wie er sie gruppiert, versetzt etwas in unserem Kopf in Bewegung, im Denken, im Fühlen, in unserer Imagination. Und ja gut, es gibt Leute, die das natürlich ganz anders sehen, die zum Beispiel das hassen oder die weglaufen und sagen, ja, das ist ein Schwindler und so weiter. Ich kann nur sagen, bei mir kommt das eben deswegen als Wärme an, weil ich mich sehr lebendig und auch herausgefordert fühle und ständig was Neues auch passiert. Ich werde mich ständig zu neuen Horizonten geführt, zu denen ich selber gar nicht käme. Und das empfinde ich irgendwie als toll.
Mhm. Und, du hast in deinem Film auch ein Zitat drinnen von einer Mitarbeiterin, das auch bei mir hängen geblieben ist. Die beschreibt einer ihrer ersten Begegnungen mit Joseph Beuys, wo sie ihm ganz spontan die Frage stellt, was er zu seinem Phänomen Joseph Beuys sagt. Und da sagt sie dann in dem Interview, dass er zuerst mal kurz stutzt. Und dann, ich habe das Zitat nicht mehr wörtlich, du hast es wahrscheinlich besser als ich, dass er ihr zurückgeht, dass er sich dessen bewusst ist, dass er mit Energien umgeht. Weißt du noch, wie das Zitat richtig heißt?
Er sagt, ich weiß, dass ich mit Kräften umgehe.
Das erzählt sie. Ist das ein Schlüssel zu vielen von dem, was Beuys macht und versucht?
Absoluter Schlüssel, und sehr schön, dass du das ansprichst, weil ich das Wort Kräfte nämlich viel besser finde, als jetzt mit Übersinnlichem zu kommen. Ja. Jetzt kommt ja die Anthroposophie, das wird ihm ja nun vorgeworfen, ja, das ist ein Esoteriker und mit Rudolf Steiner und ewig dieser okkulte Hokuspokus und so weiter. Aber er sagt Kräfte. Er sagt nicht, ich weiß, dass ich mit Übersinnlichem umgehe. Ich kann mich an keine Stelle erinnern, wo er sowas sagt.
Ja.
Und was sind Kräfte? Kräfte, das ist zum Beispiel unser seelisches Verhältnis zu Materialien, zu Elementen, zu den Elementen in der Natur, zu Pflanzen, zu Tieren, natürlich zu Menschen, die wir ja auch als Kräfte erleben. Ja, wenn ich jetzt mit dir telefoniere und höre deine Stimme, ich sehe dich noch nicht mal vor mir, ja, und ich fasse dich auch nicht an, aber das ist total intim, weil ich die Kraft spüre, die jetzt zwischen uns ist. Das ist eine Kraft, die ist auch übersinnlich, weil ich es gar nicht sehe.
Ja.
Ja? Ich kann es überhaupt nicht mit meinen Augen erfassen. Und Beuys, würde ich sagen, hat ein ganz starke Fähigkeit, diese Kraftströme, die zwischen uns und der Natur zum Beispiel, das ist ja ein großer Schlüssel, das Naturverhältnis von Beuys, auch ein großer Schlüssel zu seiner Spiritualität, aber auch eben Filz, Fett, Rost, Kupfer, Gold, Honig, solche Dinge. Bis hin zu Tierschädeln, Das sind, für ihn ist eigentlich, ich habe mal irgendwo einen tollen Satz gelesen von einem Quantenphysiker, war das in dem Fall. Der hat gesagt, die Welt besteht nicht aus Dingen, sondern aus Kräften. Wir sind nicht von Dingen umgeben, das glauben wir nur, ja, das ist eine ganz vordergründige Sache, sondern von Kräften oder von verkörperten Kräften. Und das ist, glaube ich, Herr Beuys sieht in allem verkörperte Kräfte. Bis hin zu, nicht nur in einem lebendigen Hasen, auch in einem Hasenschädel sieht er noch die Verkörperung von Kräften. Mhm. Oder in der Vogelfeder oder sowas. Und weil er diese Aura dieser Dinge, die eigentlich jeder kennt im Alltag, wir kennen das, weil er erinnert uns, ich möchte mal sagen, er erinnert uns an den Animisten in uns. Ich glaube nämlich, dass wir alle Animisten sind. Wenn heute Animismus zum Beispiel in der Wissenschaft oder in der Philosophie oder so verpönt ist als vormoderne, archaische Sache, dann glaube ich, dass das überhaupt nicht stimmt. Wenn wir uns Blumen schenken, wenn wir ein Haustier haben, wenn wir uns irgendwie einen schönen Stein auf unseren Arbeitstisch stellen, ja, dann haben wir es mit verkörperten Kräften zu tun, mit beseelten Dingen. Mhm. Und haben ein seelisches Verhältnis dazu. Und auf der Ebene ist der Beuys hellwach und kennt sich unglaublich gut aus. Mhm. Und er weiß nicht nur genau, welche Kraft sich in Kupfer gegenüber zum Beispiel Gold oder Blei oder sowas verkörpert. Der hat eine totale Kenntnis auch zum Beispiel von Metallen. Mhm. Ja, er weiß genau, dass sich in Kupfer was völlig anders verkörpert wie in Gold oder in Silber oder in Blei. Und wenn er damit arbeitet, und deswegen ist die Kunst so intensiv, weil er das weiß. Und deswegen ist das zielsicher, wenn er das macht. Er würde nie irgendwie zwei Kraftkonstellationen sozusagen zusammenfügen, die nicht stimmig sind. Weil er weiß, dann geht die ganze Kraft verloren. Ja. Und weil er das fühlt und weiß, gruppiert er die Dinge also zwar intensiv und erinnert uns daran, dass wir das eigentlich auch wissen. Und ich glaube sogar, dass die Ekelreaktion auf Beuys vieler Menschen eine Abwehr dieses Wissens ist. Ja? Ah. Das ist zu stark. Sie wollen daran gar nicht erinnert werden. Sie wollen da nicht hin. Dann gehen sie raus.
Lass mich dazu eine kleine magische Geschichte erzählen, die mir gerade passiert ist oder die ich mir mindestens magisch zurechtgelegt habe. Ich habe so in den letzten Wochen auch mit der Lektüre deines Buches, aber auch aus anderen Gründen über Beuys und die Bäume nachgedacht. Und das ist ein Riesenthema. Du machst in deinem Buch auch ein ganzes Kapitel dazu. Über die Bäume und die Eichen. Und mir hat ein Freund gleichzeitig auch ein Buch geschenkt über die 7000 Eichen, die Beuys in Kassel zu Documenta, ich glaube 82, angefangen hat zu pflanzen. Und ich hab mich da gefragt, auch so wissend, dass er einige so Beziehungen zum keltisch-germanischen Sachen hatte. Und was meint Beuys eigentlich mit Eiche? Welche Beziehung hat es eben auch zu diesem Animistischen? Und da gibt's ja so die Geschichten, die jeder von uns kennt, wie bei der Christianisierung die Eichen auch in Mitteleuropa gefällt worden sind. Und eine der berühmtesten Geschichten dazu ist ja diese Bonifatius-Geschichte, wo der Bonifatius diese berühmte Jupiter-Eiche gefällt. Na, hab ich mal nachgesehen, heutzutage kann man das ja ohne Schwierigkeiten bei Wikipedia, wo denn diese Jupiter-Eiche eigentlich gestanden hat. Und die stand wirklich 20 Kilometer außerhalb von Kassel. Habe ich mal gedacht, das ist eigentlich sehr eigentümlich. Ich kann mir eigentlich schwer vorstellen, dass jemand wie Beuys sowas nicht gewusst hat. Und jetzt bin ich dann vorgestern noch mit deinem Buch unter dem Arm nach Berlin gefahren, weil ich dort eine Veranstaltung haben sollte. Und vorgestern war ja dieser Sturm, der über Deutschland ging. Und da haben wir, ich bin nicht nach Berlin durchgekommen. Also sind die Züge alle stehen geblieben. Ich bin zuerst in Hannover und dann in Braunschweig hängen geblieben, weil überall Bäume auf die Gleise gefallen sind. Und ich musste dann zurück nach Frankfurt fahren. Und wie ich dann in Hannover im Zug nach Frankfurt einstieg, hat dann auch der Zugführer gesagt, dass dieser Zug eben der Zug nach Frankfurt ist, der letzte an dem Tag. Aber er wird nicht nach Frankfurt durchkommen, er wird stehen bleiben in Kassel. Das heißt, den ganzen Tag hat dann damit geendet, dass ich inmitten von diesen 7000 Eichen in Kassel schlafen musste. Und ich habe dann auch noch einen Rundspaziergang durch die Stadt gemacht und diese Eichen gesehen, die der Beuys in Kassel gepflanzt hat. Und ich war einfach sehr berührt davon, was der Mann damit bezweckt hat. Wie verstehst du diese 7000 Eichen, die er hier gepflanzt hat? Was ist das für eine Aktion?
Ja, also ich habe bei dem Film, habe ich das, glaube ich, im Buch auch versucht darzustellen, dass für mich das viel eher aus dem Keltischen als aus dem Germanischen kommt. Und da gibt es auch Zitate von Beuys zu, eine ganze Menge sogar. Er hat es selber gesagt, dass ganz richtig gesagt, die Weltesche ist der germanische Baum, nicht die Eiche. Die Eiche auch, aber in der Edda zumindest die Esche. Edda fängt an mit an der Weltesche. Ja, hing der Gott verkehrt rum, so fängt die Edda an. Aber die Druiden in Irland und in Schottland, für die war die Eiche eben besonders wichtig. Und was Beuys dazu sagt, und wenn man weiß, dass er da viel unterwegs war in diesen keltischen Ländern, dann würde ich sagen, Beuys Verhältnis zum Keltischen ist viel interessanter als sein Verhältnis zum Germanischen. Das wird auch von diesen Kritikern völlig überbewertet. Es gibt in seinen Zeichnungen extrem wenige Motive aus der germanischen Mythologie. Und die sind, wenn, dann sogar fast satirisch. Brünnhilde in der Küche, ja, was soll das denn? Das ist ja ein Witz. Das ist ja überhaupt nichts, sozusagen Germanentümelndes oder so. Und zu dem Keltischen aber, auch Beuys hat da viel drüber gesprochen, er glaubt, dass auch Kleve, seine Heimatstadt, eine, wie er sagt, keltische Enklave war. Das ist heute schwer zu belegen, was er damit meint und ob das stimmt. Aber er ist eben sehr viel nach Irland und Schottland gereist. Und wenn man zum Beispiel weiß, dass ich habe mich da, weil ich auch da ein starkes Faible für diese Länder habe, auch mit intensiv beschäftigt, dass also die Eiche auch in der Christianisierung Irlands, die eine, sag ich mal, sanftere Christian, da gab es das nicht mit dem Bonifatius in Irland. Da wurde nicht sozusagen der alte Gott abgesägt und durch einen neuen relativ rigoros ersetzt, sondern es gab sanftere Übergänge. Und deswegen haben auch die frühirischen Mönche die Eiche weiter benutzt als heiligen Baum. Nicht nur die Druiden, die heidnischen Kelten. Und ich glaube, wenn man weiß, dass Beuys eben auch in Monasterboys zum Beispiel war, das ist eine wunderschöne Klosterstätte aus dieser ganz frühen irischen Zeit, dass Beuys, glaube ich, ein Mann ist, der sozusagen mit so einer Eichenaktion einmal an dieses keltisch-naturreligiöse anknüpft, aber durchaus auch ein Christ ist, der das mit sozusagen in eine christliche neue Ära mit reinnimmt. Also Beuys ist nicht einfach nur ein Heide, der also die Eiche als heidnischen Baum nimmt, sondern weil es in Irland eben auch die christlichen Mönche als symbolischen Baum gesehen haben, das reicht auch bei Beuys mit rein. Also das ist die eine Sache, dieses Keltische bei ihm. Und der Basalt, das wird in dem Film ja auch gezeigt, den hat er auch in Irland kennengelernt, nämlich an der nordirischen Küste, wo so eine faszinierende riesige Steinskulptur ist, die ins Meer geht, wie so Treppen geht das ins Meer runter. Auch in mythologischer Orte sahen die Iren, da haben zwei Riesen gekämpft auf diesen Basalttreppen. Und das heißt, für mich ist 7000 Eichen ist ein ganz starker Bezug zu Irland und zur irischen Mythologie. Und in Kassel ist es natürlich dann so, dass er, indem er die am Anfang sind das ja kleine Bäumchen, als er die gepflanzt hat, waren die ja einen Meter hoch oder so, oder ein bisschen höher. Die waren gar nicht viel höher als diese Basaltstelen, die ja manchmal auch fast einen Meter hoch sind. Und seine Idee ist eben, dass die Eichen diesen Basaltstelen davonwachsen, ja. Also dass in so und so vielen Jahren oder in, dann auch gar in 100 Jahren oder so, sind die Stelen, die bleiben immer unten, klein, unbeweglich. Da haben wir jetzt wieder dieses plastische Element von Bewegung und Erstarrung, von Wärme und Kälte. Und die Bäume in ihrer in ihrem blühenden Grün streben nach oben, streben zur Sonne, werden lebendige Geschöpfe sozusagen. Und die kleinen Stelen unten, also die Zeugnisse der Erstarrung, bleiben unten zurück. Das hat er mal so beschrieben. Das ist ihm ganz wichtig, dieses Zeitelement. Und er nennt das sogar eine Wärmezeitmaschine. Das finde ich eine tolle Metapher.
Jetzt muss ich das, natürlich einen Begriff noch reinbringen, ohne den man nicht auskommt bei Beuys. Und der ja auch auf diese 7000 Eichen angewandt worden ist, aber der viel weiter über als über diese Großinstallation dieser 7000 Eichen und Basaltsteine in Kassel hinausgeht, der auch Beuys als Politiker mit einschließt. Und das ist das, ich würde es mal das Konzept der sozialen Plastik nennen. Verbunden auch mit diesem berühmten Beuys-Satz, jeder Mensch ist ein Künstler, wo er, so verstehe ich es zumindest, das Künstlerische in den sozialen Körper bringen möchte. Was ist dein Verständnis? Das war ja bei Beuys sozusagen auch irgendwo sein großer, für ihn auch geistiger Durchbruch, das als sagen, die neue Kunst zu sehen, die eben eine soziale Kunst ist, die aus der Ecke des Kunstbetriebes ausbricht und das soziale Ganze in die künstlerische Gestaltung bringt. Warum ist das für Beuys wichtig und welche Bedeutung hat das für uns?
Aus verschiedenen Gründen. Er hat mal in seiner Abschlussrede da beim Lehmbruck-Preis, kurz vor seinem Tod, hat er eben diesen Satz gesagt, alles ist Skulptur. Ganz früh schon an irgendeiner Plastik von Lehmbruck, beschreibt er in so ein billiges Heftchen, hat er am Flohmarkt gefunden mit Bildern von Lehmbruck-Plastiken und sagt, das hat ihn wie ein Blitz getroffen. Alles ist Skulptur. Und das ist wieder das mit der Verkörperung von Kräften. Das ist ja auch wahr. Eine Kastanie, ein Basaltstele, ein Tierschädel, eine Blume, das sind verkörperte Kräfte. Es sind kleine Skulpturen. Mhm. Auch die ganze Natur ist voller Skulptur, ist voller Skulpturen. Für Beuys ist die ganze Evolution ein Vorgang der Skulpturenbildung, des Plastizierens, selbstverständlich. Die ganze Evolution, die neue Arten hervorbringt. Und das ist, er generalisiert das. Und ich glaube, dass das ist auch mit seiner großen Wertschätzung für den Begriff der Kreativität zusammenhängt. Ich glaube, dass er im Menschen die Schöpferkraft, also die Kreativkraft, als etwas geradezu Spirituelles ansieht. Spirituell im Sinne, dass wir das nicht genau erklären können. Bis heute kann kein Wissenschaftler erklären, was sich hinter Begriffen wie Inspiration, Imagination, Kreativität verbirgt. Ja, das versuchen zwar Wissenschaftler, Psychologen, versuchen verzweifelt, dem auf die Schliche zu kommen. Wir wissen es einfach nicht. Wie in uns etwas Neues gebildet wird durch unsere Einbildungskraft. Und das ist für Beuys eine quasi heilige Fähigkeit, die jeder Mensch besitzt. Und das ist für ihn entscheidend. Das hat eben Musiker hat das genauso wie ein Gärtner, der sich mit Pflanzen beschäftigt. Ein Lehrer, der vor der Klasse, ist eine soziale Plastik. Ja, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu motivieren, eine Aura zu schaffen, einen seelischen Zusammenhang zwischen Menschen zu schaffen in einer Gruppe, ist eine soziale Plastik. Und ich glaube, er war sehr befremdet von einer gewissen Dekadenz des offiziellen Kunstbetriebs. Das ist ja heute immer noch zu sehen. Ich meine, wenn ich solche Auktionen bei Sotheby's sehe, wo der neue Mark Rothko für 50 Millionen versteigert wird und siehst, welche Leute da sitzen, da wird es einem schlecht. Und Beuys hat das natürlich hautnah mitbekommen, diese Preise, dieser ganze Hype des Kunstmarkts, wo auch viele Künstler mitmachen. Und das hat ihn angeekelt, kann man ganz einfach sagen. Und er hat, das haben mir Leute zum Beispiel erzählt, er war auch deswegen in Irland ganz gerne, da war er auf dem Land bei ganz einfachen Leuten, mit ganz einfachen Menschen zusammen, die überhaupt keine Ahnung von sowas hatten, von großen Kunstausstellungen in London oder sowas. Mhm. Und hat gesehen, die machen auch ihre Arbeit, sind auch künstlerisch tätig in ihren einfachen Arbeitsfeldern. Und er hat sich bei solchen Leuten ganz wohl gefühlt und hat dann eben gemerkt, dass in unserer Gesellschaft Kreativität nicht genug gefördert wird. Und das ist eben ein großes Anliegen, wenn er diesen 10-Mark-Schein bemalt mit dem Wort Kunst, Gleichheitszeichen Kapital, also Kunst ist das Kapital, die Kunst ist unser Kapital und nicht die Ausplünderung der Natur und die Geldvermehrung an den Börsen und Banken ist nicht unser Kapital, sondern die künstlerische Fähigkeit von jedem einzelnen Menschen, dann ist das eben ein weit gefasster Kunstbegriff, auch im Protest gegen einen sehr engen Kunstbetrieb.
Rüdiger, jetzt haben wir sehr viele Themen nicht angeschnitten. Unter anderem gibt es einen ganzen Themenkomplex, der hochinteressant ist, das Verhältnis von Steiner zur Anthroposophie. Dazu könnte man viel sagen. Ich möchte aber trotzdem jetzt die verbleibende Zeit auch dazu nutzen, einige von unseren Hörern zu Wort kommen zu lassen. Und ich würde gern gleich mit einigen E-Mail-Fragen hier einsteigen. Und wenn ich mit einer E-Mail-Frage anfangen darf, die ein Hörer uns so geschrieben hat, der schreibt, mir ist damals an Beuys, ich war zu der Zeit noch ein Jugendlicher, vieles an seiner Kunst, weil sie so symbolisch, mythisch aufgeladen ist, recht unverständlich geblieben. Was mich allerdings faszinierte, war seine Schlagfertigkeit in Gesprächen und seine starke Präsenz. Seine Anwesenheit war eine Mischung aus stoischer Ruhe und wacher Sensibilität. Die große Überzeugtheit und Ernsthaftigkeit und gleichzeitig Entspanntheit oder Gelöstheit in seinem Gesichtsausdruck. Was ist das für ein Kern, was ist das für eine Haltung, die das verbinden und gleichzeitig zum Ausdruck bringen kann?
Ja. Das soll ich beantworten?
Ja. Oder einfach sagen, was du dazu zu sagen möchtest.
Absolut gut formuliert, sehr gut formuliert. Wenn ich ihn erlebt habe, ich habe ihn ja nicht persönlich gekannt, ich habe ihn aber aus der Nähe erlebt. Ich war in diesen Tagungsräumen der FIU in Kassel bei der Documenta, und wo der neben einem saß. Der war mal vorne, mal hinten, das war total beweglich. Auch mal saß der irgendwie ganz dicht neben mir und ich habe irgendwie sozusagen jede Regung von dem mitbekommen und habe gesehen, wenn der mittags in der Cafeteria sich mit Kollegen unterhalten hat, dann ist das tatsächlich wahr. Es war eine große Wahrheit und Gelassenheit in dem. Und das ist das Geheimnis einer Persönlichkeit, das muss man hinnehmen und wird es nie ergründen können. Mir fällt dazu ein, dass es vermutlich bei ihm so war, dass er nach dem Krieg, nach einer seltsamen Jugend und nach diesen Absturzerlebnissen, hat er sich ganz zurückgezogen und er hat gesagt, er hat dann hunderte von Zeichnungen gemacht und hat sich mit Mythologie beschäftigt, sehr stark mit Schamanismus. Ich glaube, dass er da einen großen Halt gefunden hat. Mhm. Ja, er hat viel gelesen, solche Sachen, und hat viel sich mit mythologischen Bildern beschäftigt, hat das immer aber ganz selber eigenständig transformiert in seine Zeichnung, da ist nichts irgendwie kopiert oder sowas. Und man hat aber das Gefühl, er hat sich da einen Kosmos geschaffen unter Zuhilfenahme von spirituellen Traditionen. Da zählt die Alchemie dazu, wie gesagt, der Schamanismus, die Mythologie, die Anthroposophie auf jeden Fall dann. Mhm. Und ja, er hat sich einen eigenen Kosmos geschaffen, der ihm Halt gegeben hat und der ihn genährt hat und der ihn das ganze Leben getragen hat. Aber das sind natürlich sehr oberflächliche Erklärungen für die Gelassenheit eines Menschen.
Ja, aber da kann man einerseits ja nicht viel oder andererseits sehr viel dazu sagen, zur Gelassenheit eines Menschen. Ich möchte gern die Gelegenheit nutzen, etwas, was ich normalerweise in dieser Sendung nicht mache, hier auch eine Werbung, die als E-Mail hier reingekommen ist, mit reinzubringen. Da schreibt, weil du die FIU genannt hast, nämlich, da schreibt jemand vom FIU Verlag, Rüdiger, das machst du so gut. Ein wieder ganz neuer Zugang, selbst für mich, der ich Beuys 13 Jahre gekannt und mit ihm zusammengearbeitet habe. Wäre nett, wenn das Folgende auch gelesen werden könnte, wenn überhaupt so weit kommt. Ich verlege auch einen Teil der Beuyschen Schriften, auch zum Thema soziale Plastik. Schaut mal rein, www.fiu-plastik.de. www.ausstieg-verlag.com. Ein kleiner Hinweis dahin wäre hilfreich. Dank und ein lichtes Auferstehen an Ostern, Rainer Rappmann.
Ja, so schreibt der Rainer, genau. Ja.
Schön, das war eine Werbeeinlage. Also die Webadresse, ich sage sie nochmal, www.fiu-verlag.com. Eine weitere Frage, die uns erreicht hat, auch von einem Hörer, der schreibt, Beuys hat ja mit seiner Kunst auch eine ganzheitliche Gesellschaftsvision verbunden, die auch eine Kapitalismuskritik und eine Kritik unserer gesamten rationalistischen Verfassung beinhaltet. Wie siehst du die Relevanz dieser gesellschaftlichen Ideen heute?
Beuys ist ja eigentlich als Politiker gescheitert. Er war bei den Grünen, die haben sich überhaupt nicht verstanden. Die haben ihn eigentlich rausgeschmissen wieder, haben gedacht, das ist doch ein Verrückter eigentlich, was soll man mit dem machen? Also dieses ganze pragmatische Umsetzen dann von solchen Ideen in die Alltagspolitik ist nicht gelungen. Man muss dazu sagen, das wird heute natürlich, es werden solche Ideen weitergeführt, zum Beispiel von einem Johannes Stüttgen, der das mit diesem Omnibus für direkte Demokratie macht, also diese Idee der direkten Volksabstimmung weiterverfolgt. Das bedingungslose Grundeinkommen wurzelt auch in vielem in Beuys'schen Ideen an der Oxford Brookes University, wo die Shelley Sachs, also als Beuys-Schülerin, lehrt, Wolfgang Zumdick, Walter Kugler, wird das an Studenten weitergetragen, die Idee der sozialen Plastik. Also ich sehe eher solche, sollte man sagen, ein solches Erbe, ja, aber nicht in zum Beispiel parteipolitischen oder alltagspolitischen Programmen.
Weil du die Shelley Sachs erwähnst, darf ich auch kurz eine Eigenwerbung hier noch machen. In der aktuellen Nummer von unserer Zeitschrift Evolve, die jetzt rauskommt, wird es sowohl ein Interview mit dir sein, über deine Arbeit als Ganzes, als auch mit der Shelley Sachs zu ihrer Arbeit über soziale Plastik. Die Nummer wird in einige Wochen rauskommen und wird das Thema über Wir-Räume haben. Und wie gesagt, auch die Shelley Sachs, die meines Erachtens eine ganz, ganz spannende, wirklich spannende Frau ist, haben wir hier für ein Interview gewinnen können. Das als kleine Eigenwerbung. Hier noch eine Frage von jemandem, der eine Frage zur Spiritualität von Beuys hat. Er schreibt, mir ist nicht ganz klar, was nun bei Beuys Kunst spirituell ist. So wie ihr Beuys Arbeiten mit Kräften beschreibt, erinnert mich das an alchemistische Arbeit oder die Eichen, die er gepflanzt hat. Ist das mit spirituell gemeint? Was ist für Beuys spirituell oder ist Kreativität als solches für ihn spirituell?
Alchemie ist ein sehr guter Hinweis, weil gerade in diesem Blog Beuys, in dieser Vitrinensammlung, da kam mir das immer so vor, als ob er ein Alchemist ist, weil er gerade die sogenannten niedrigen, weggeworfenen, unscheinbaren, verbrauchten Materialien verwandelt. Ja, und der Alchemie ist auch ein Verwandlungsprozess. Es gibt da einen schönen Spruch eines Alchemisten, den zitiere ich im Buch: Schätze die Asche nicht gering, denn sie ist das Diadem deines Herzens. Also, das ist genau Beuys Programm. Das ist ein sehr spiritueller Satz. Das ist eine geistige Transformation, die Alchemisten gemacht haben. Oder es gibt eine bestimmte Deutung, die geht auch von C.G. Jung aus, dass in der Alchemie eben viele seelische Transformationsprozesse stattgefunden haben und dass das Gold eigentlich ein inneres Gold ist, ein Erkenntnisgold. Es ging nicht um das materielle Goldmachen. Mhm. Und in dieser Tradition steht der Beuys auf jeden Fall. Und er hat selber einmal darauf geantwortet, was ist spirituell. Er hat gesagt, die Aufgabe des Künstlers ist es, sowohl die Traumata seiner Zeit aufzuzeigen, als auch Heilungsprozesse zu initiieren. Das ist das, was die Leute immer mit schamanistisch meinen bei mir. Das ist sozusagen für mich die prägnanteste Definition, die er gegeben hat. Er hat selber den Begriff spirituell eigentlich sehr selten gebraucht. Vielleicht war das ihm auch zu abgenutzt. Mhm. Aufzeigen von Traumata, Initiierung von Heilungsprozessen. Mhm. So definiert er den Schamanen und er sagt, ja, das, ein Gutteil meiner Arbeit macht das auch. Und mit den Kräften, das würde ich aber auch, das, was wir da vorhin ausführlich hatten, das ist, finde ich, einen ganz wichtigen Faktor, weil Kräfte ist ja etwas, es ist etwas, was auf einer spirituellen Ebene vor sich geht. Man könnte natürlich jetzt sagen, gut, dann ist ja alle Kunst spirituell. Und ich würde sogar sagen, da ist auch was dran. Natürlich ist nicht der Beuys der einzige spirituelle Künstler oder der einzige, der mit Kräften umgeht. Das macht ja jeder große Künstler. Aber weil er sich auch dezidiert geäußert hat und sich einordnet in bestimmte spirituelle Traditionen, wie gesagt, Mystik, Mythologie, Schamanismus, Anthroposophie, ist es bei ihm besonders offensichtlich, dass er an diesen Kosmos solcher Gedanken sehr stark anknüpft. Und ich sag nochmal, ich glaube, er hat da drin auch einen großen Halt gefunden in schweren Krisenzeiten. Mhm.
Lass mich daran anschließend gleich auch die nächste Frage stellen, wo ein Hörer schreibt, im Film gibt es eine Stelle, wo es um die Wunde geht und um einen Speer, und es wird davon gesprochen, dass nur der Speer diese Wunde ausheilen kann. Mir ist nicht klar, was damit gemeint ist und wie man das übersetzen könnte. Soll dies beispielsweise besagen, dass man sich Verletzungen öffnen muss, dass man sie auf eine Art annehmen muss, also keinen Widerstand leistet, und dass das in sich selbst heilsam oder Heilsein hervorruft?
Es könnte eine Möglichkeit sein, ja, die abzuwarten auf die Selbstheilungskräfte. Aber ich habe neulich nochmal über die Stellen nachgedacht und bin noch zu einer anderen Deutung gekommen. Ich dachte, wenn er sagt, der Speer, der die Wunde geschlagen hat, derselbe muss sie auch heilen, dann kann er damit auch möglicherweise meinen, unser Denken, unser rationales Denken, unsere Technik, unsere Wissenschaft. Denn wenn er auf der einen Seite, und das zeigt wieder, dass es überhaupt nicht ein Mann ist, der zurück ins Archaische will, der hat nicht nur in seinen Installationen immer medizinische Geräte, technische Geräte, Batterien, Kabel, elektrische Geräte. Also er hat die ganze Welt der modernen Technik und Wissenschaft immer mit drin. Und Beuys würde niemals sagen, er würde zuerst jetzt sagen, gut, die Technik hat auch viele Wunden aufgerissen in der Ökologie, also im ökologischen Desaster ist die Technik und auch die Wissenschaft in gewissem Sinne schuld an Verwüstungen. Aber die können wir eben nur heilen, indem wir einen erweiterten Technikbegriff, einen erweiterten Wissenschaftsbegriff. Ja, das ist der Speer. Der muss praktisch, derselbe Speer heilt es, aber er muss erweitert werden. Mhm. So habe ich das für mich verstanden. Also unser Denken, Beuys geht es ganz stark, wie Steiner ja auch, um unser Denken. Und unser Denken kann sowohl Dinge zerstören oder kann eine Kälte haben und eine Erstarrung, kann sich fixieren. Aber dasselbe Denken kann auch in Bewegung gebracht werden, verlebendigt werden und dadurch Wunden heilen. Das könnte also auf jeden Fall auch eine Deutung dieser Sache mit dem Speer sein.
Von demselben Hörer kommt auch noch eine andere Frage. Da schreibt er, die starke Betonung von Materialien wie Honig oder Fett erscheint mir wie eine unglaubliche Aufwertung dieser Stoffe der Natur. Ein tiefes Eingehen und Einschwingen auf Organisches und Stoffe, die aus organischen Prozessen hervorgehen. Ist das eine Aufforderung, das Dingliche, das funktionale Materielle auf einer tieferen Wirklichkeitsschicht zu erspüren, auf der uns bewusst wird, dass wir es immer mit lebendigen Prozessen zu tun haben und die wir deshalb in ihrer Wertigkeit, Kostbarkeit und Heiligkeit erfassen und erkennen müssen?
Würde ich zustimmen. Ist gut gesagt. Ja, genau so ist es. Das ist auch wieder das mit, dass wir, der Beuys schult ein, auch Dinge und Substanzen, der spricht viel von Substanzen, der spricht auch von dem Sakramentalen von Substanzen, geht ja in diese Richtung. Das ist ja eine ganz ungewöhnliche Formulierung, den Substanzbegriff so zu fassen, als was Sakramentales. Aber eben, die Heiligkeit. Und ist, für Beuys ist keine Substanz zu niedrig, um sie nicht mit großer Zärtlichkeit, mit großer Respekt, mit großer Fürsorge zu betrachten, weil er in einer festen Substanz, einem Ding, einer Materialität, sofort diese Kräfte spürt, die etwas viel weiterreichendes sind, als dieses gefrorene Ding, was wir da vor uns sehen. Bis hin zu Dingen, die eben verwelkt sind oder abgelebt sind, das macht für ihn, spielt für ihn überhaupt keine Rolle. Es muss nichts schön sein oder glanzvoll oder sowas. Er hat auch eine absolute Affinität zum sogenannten Hässlichen. Und darin ist auch eine Würde. Und das ist sogar auch dann wieder ein ganz stark christlicher Zug. Er neigt sich hinab zum, ja, zum Verworfenen, zum Niedrigen, zum Ausgestoßenen, um es hochzuheben, um es in seiner Würde wieder erstrahlen zu lassen.
Obwohl wir schon über der Zeit sind, noch eine kurze Frage von mir und vielleicht auch eine kurze Antwort dazu. Ist Beuys wichtig für uns? Und wenn ja, warum?
Ich bin froh, dass ich solche allgemeinen Fragen nicht beantworten muss und beantworten kann. Ich kann nichts anders machen als Autor. Ich sehe mich auch hier viel mehr als Schriftsteller bei dem Buch, als irgendwie ein Sachbuchautor oder sowas und als Filmemacher mit meiner persönlichen Herangehensweise anderen Leuten irgendein Gefühl in Gang zu setzen, dass Beuys eine Bereicherung ist. Der ist auch heute wieder vergessen. Was heißt, der ist wichtig für uns? Ich meine, so viel wird über den auch nicht geredet. Und wenn, dann weil er berühmt ist und weil die Werke auch inzwischen teuer sind, da hängt ja auch so viel so ein Zeug dran. Ich habe ich dir schon erzählt, bei der Premiere am Montag eben ganz wunderbare Erlebnisse gehabt, ja, dass nicht nur einer auf mich gegangen ist, hat gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte mit diesem Kerl nie was anfangen. Aber jetzt dieser Zugang über den Film, das hat mich irgendwie umgedreht. Der berührt mich auf einmal. Ich beschäftige mich jetzt mit dem. Das ist natürlich toll. Und mehr kann ich da gar nicht erreichen. Der wird natürlich jetzt hier unser ganzes Kapitalsystem nicht umstürzen und die ganze Politik nicht verändern. Und das ist ja wie sonst bei Kunst auch. Kunst kommt sehr leise daher. Ja, und es ist sehr still und sehr subtil. Aber mir reicht das. Ich meine, ich habe da auch nur einen ganz bedingten Einfluss auf irgendwelche Dinge, wenn ich das höre immer wieder von Menschen, dass so ein Film irgendwas in Bewegung setzt und vor allem auch Emotionen, das ist mir ja auch ganz wichtig. Ich will ja kein Wissen vermitteln mit so einem Film, sondern wenn da irgendwas Emotionales in Bewegung kommt, dass Leute von was berührt sind und ich hatte jetzt oft haben Leute gesagt, ich hatte ein ganz anderes Bild von dem. Der war mir fremd, der stand so weit weg. Und wir sind irgendwie ein Stück näher gekommen und da ist irgendwas ausgelöst worden.
Ich glaube, ein größeres Kompliment kann man, glaube ich, über einen solchen Film über Beuys ja auch kaum bekommen. Ich nehme das auch als Schlusswort. Ganz kurz, der Film ist als DVD beziehbar, und zwar auf der Website von absolutmedien.de, also www.absolutmedien.de. Da ist der beziehbar. Das Buch gibt es beim Europa Verlag. Rüdiger, danke, dass du diesen Film gemacht hast. Ich glaube, das ist eine Bereicherung, einfach auch mit Beuys konfrontiert zu werden, weil ich glaube, Beuys ist wichtig und ich glaube, es ist wichtig, sich mit nicht nur mit Beuys, aber mit Menschen wie Beuys auseinanderzusetzen, weil sie Teil des kreativen Prozesses sind, der auch einfach unser Leben ausmacht. Insofern herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass du auch in die Sendung gekommen bist und herzlichen Dank für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie hier mit dabei waren.
Vielen Dank.
Einen schönen guten Abend.